Wir hören zusammen die Lesung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 30. Danach gingen sie von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wüsste. Er lehrte seine Jünger und sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet worden ist, dann wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Dann kam er nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, nahm es in den Arm und sagte zu ihnen: Wer eins von solchen Kindern in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes antwortete ihm: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sagte: Ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn es gibt niemanden, der eine Wundertat tun wird in meinem Namen und kurz darauf böse von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch aber einen Becher Wasser zu trinken gibt, in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Anstoß wird, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand zur Sünde verführt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und in die Hölle fährst, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wenn dich aber dein Fuß zur Sünde verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig ins Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und ins höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, und jedes Opfer wird mit Salz gesalzen. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fad wird, womit wird man es würzen? Habt Salz in euch selbst und habt Frieden untereinander. Worte des lebendigen Gottes.
Danke für die Lesung. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges, mächtiges Wort. Wir bitten dich, dass wir nun darauf hören. In Jesu Namen. Amen. Wer werden die Ersten sein im Reich Gottes? Wie kann man sich einen Platz unter den Großen in Gottes Reich sichern? Das ist das Thema, mit dem sich unser Abschnitt heute beschäftigt. Und ich will gleich am Anfang offen mit euch sein. Vielleicht habt ihr es auch in der Lesung schon gemerkt. Es ist ein Thema zum Fürchten. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Er weiß genau, dass ihn dort das Kreuz erwartet, und darauf will er seine Jünger vorbereiten. Auf diese Ankündigung reagieren sie verständlicherweise mit Furcht. Allerdings sehen wir in Vers 32 auch, dass diese Furcht sie lähmt, dass sie sie vom Verstehen abhält, weil sie sich fürchten zu fragen. An ihrer Reaktion sieht man, sie möchten die unangenehme Realität lieber verdrängen. Sie möchten vielleicht lieber den alten Jesus aus der ersten Hälfte des Markus-Evangeliums zurück, der mit machtvollen Taten beweist, dass er das Böse besiegen und das Reich Gottes aufrichten kann. Und nicht diesen neuen, der von Verachtung, von Leid, von Tod spricht. Aber vielleicht wünschen auch wir uns manchmal einen anderen Jesus. Es geht auf Ostern zu und vielleicht möchten wir lieber vergessen, dass Jesus Christus Leiden und Tod auf sich genommen hat. Vielleicht möchten wir lieber einen Jesus, der in Macht wirkt, Wundertaten, hier in unserem Leben, hier und jetzt. In diesem Abschnitt sehen wir allerdings, dass wir damit nicht nur eine Chance verpassen, Gott besser kennenzulernen, Gott, wie er wirklich ist, sondern wir vergeben damit auch eine Chance, letztlich über uns selbst hinauszuwachsen, zu wahrer Größe, wie man sie an Jesus erkennt. Ja, die Furcht und Verunsicherung der Jünger ist durch den gesamten Abschnitt hindurch zu spüren. Ich weiß nicht, ob ihr ihn im Vorhinein gelesen habt. Am Schluss des Abschnitts taucht sie noch einmal ganz prägnant auf, wieder im Zusammenhang mit einer Leidensankündigung von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr eine Bibel vor euch habt. Dort lesen wir, Jesus spricht zu seinen Jüngern, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet worden ist, dann wird er am dritten Tag auferstehen. Dieselbe Leidensankündigung, diesmal sind die Jünger allerdings schon vor der Ankündigung zutiefst erschrocken. Und das liegt daran, dass sie im Lauf dieses Abschnitts erkennen mussten, dass zwischen dem Leidensweg von Christus und ihrem Weg der Nachfolge ein engerer Zusammenhang besteht, als ihnen vermutlich lieb ist. Wer dem leidenden Christus nachfolgt, wird selbst Leid in Kauf nehmen müssen. Und nicht nur das, sondern sogar dasselbe anstreben müssen. Und es ist vollkommen normal, dass man sich davor fürchtet. Aber wenn man sich jemals Gedanken über die Konsequenzen der Nachfolge gemacht hat, wird man auch heute noch das ein oder andere Mal Furcht empfunden haben. Wenn man darüber nachdenkt, ist Christsein zum Fürchten. Wenn wir allerdings hinter die Furcht der Jünger blicken, dann erkennen wir am Anfang eher Furcht darüber, was ihrem Anführer widerfahren wird. Am Ende eher die Furcht davor, denselben Weg zu gehen. Aber beide Male steht dabei nicht die berechtigte Sorge um Jesus im Mittelpunkt, was ihm widerfahren wird, sondern die Sorge um sich selbst. Die Jünger machen sich Gedanken um ihren Status, ihre Größe, ihren Platz an der Sonne in Gottes Reich. Und das sieht man daran, dass am Anfang, unmittelbar nach dieser Ankündigung, die Jünger darüber streiten, wer der Größte von ihnen ist. Wir haben es gerade gelesen. Und am Ende versuchen zwei von den Jüngern, den Topspot gleich neben Jesus an seiner Linken und seiner Rechten für sich selbst zu sichern, bevor die anderen ihnen zuvorkommen. Und die anderen reagieren ziemlich gereizt, weil sie denken, warum bin nicht ich auf die Idee gekommen? Ja, sie denken an sich selbst zuerst und ich denke, auch wir können manchmal Gefahr laufen, dass sich in unserem Leben alles um uns dreht. Wenn man sich um sich selbst dreht, dann wird das nichts mit der Nachfolge. Man kommt nicht voran, wenn man sich im Kreis dreht. Nachfolge gelingt dann, wenn man den Blick von sich nimmt und ihn auf Jesus richtet. Wenn man bewusst aus dem Hamsterrad der Selbstbezogenheit aussteigt und einen Blick auf die wahre Größe von Jesus richtet, dann kommt man voran in der Nachfolge. Und wir werden uns jetzt im Mittelteil anschauen, beziehungsweise im Ende anschauen, was die wahre Größe von Jesus Christus ausmacht. Das ist einfach zu erkennen. Es ist vollkommen selbstlose Großzügigkeit. Wahre Größe kommt von wahrer Großzügigkeit. Aus Großzügigkeit lässt Jesus sein Leben bei Gott hinter sich und wurde Mensch. aus Großzügigkeit allen Menschen gegenüber leidet er bereitwillig am Kreuz. Und diese selbstlose Großzügigkeit soll deshalb auch seine Nachfolger charakterisieren. Wir haben es nicht hier im Handzettel. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schaut euch in Kapitel 10 die Verse 43 bis 45 an. Dort sagt Jesus, wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste werden will, der soll aller Knecht sein. Denn, und hier kommt die Begründung, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Wahre Größe erkennt man daran, was jemand gibt. Man erkennt Größe an Großzügigkeit, und der Sohn Gottes gibt mehr, als irgendein anderer jemals kann. Er gibt sein eigenes Leben für andere. Und weil er mehr gibt als irgendjemand anders, ist er Erster im Reich Gottes, ist er König über dieses Reich. Und daran sehen wir, wahre Größe kommt von selbstloser Großzügigkeit. Man muss natürlich realistisch sein, diese Einstellung läuft den Regeln dieser Welt völlig zuwider. Jesus hat unmittelbar davor gesagt, die Großen dieser Welt herrschen mit Gewalt. Sie nehmen, nehmen und nehmen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind auch wir von Natur aus Nehmer. Wir denken an uns selbst zuerst und wollen zuerst unsere eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Das menschliche Herz steht im unversöhnlichen Widerstand zu dem, was Jesus hier über wahre Größe lehrt. Das heißt, von Natur aus sind wir ausgeschlossen von wahrer Größe. Wir werden Letzte sein im Reich Gottes, weil wir gefangen sind, gefangen im Widerstand gegen Gottes Herrschaft, gefangen in der Gottesferne. Was wir brauchen, ist Befreiung von uns selbst, damit man am Ende nicht Letzter in Gottes Reich ist. Letzter zu sein ist kein Ausdruck für ein weniger gutes Leben in der Ewigkeit. Es ist Ausdruck für ewiges Verlorensein in der Hölle. Jesus sagt, wer mir glaubt, den kaufe ich frei. Den kaufe ich frei mit meinem eigenen Leben. Der darf meine Großzügigkeit spüren und schmecken. Jesus bezahlt das höchste Lösegeld, damit du und ich befreit sind für ein Leben in selbstloser Großzügigkeit. Und ich möchte uns an der Stelle fragen, haben wir das für uns angenommen? Haben wir im Glauben die Großzügigkeit von Jesus angenommen, die er uns am Kreuz widerfahren lässt? Na, wie also sieht es aus, wenn diese Großzügigkeit in uns lebendig wird? Schauen wir uns an, was Großzügigkeit Leben bedeutet. Ja, wir wissen schon, das ist der nächste Punkt. Wir wissen schon, dass Größe davon kommt, dass man genauso extravagant großzügig lebt wie Jesus. Oder um die andere Vokabel zu verwenden, die Jesus hier am Ende von Kapitel 10 verwendet hat, wir müssen lernen zu dienen wie Jesus. Denn Großzügigkeit kommt zum Ausdruck im Dienst an anderen. Und der Mittelpunkt zeigt uns, wie großzügiges Dienen aussieht. Wir schauen uns das in fünf zentralen Lebensbereichen an. Ganz kurz, weil wir uns den ganzen Abschnitt anschauen wollen. Und zuerst sehen wir in Kapitel 9, Verse 38 bis 42, dass ausgelebte Großzügigkeit zu Friedfertigkeit führt. Friedfertigkeit unter Christen. Konkret geht es in diesem kleinen Teil um einen Wundertäter, der im Namen von Jesus Dämonen austreibt. Wir haben es gerade gelesen. Darüber beschwert sich Johannes bei Jesus und sagt, er sagt, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt. Der trieb Dämonen in deinem Namen aus und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Aber wir wissen eigentlich kaum etwas über diesen Mann. Wir wissen nicht, ob er tatsächlich an Jesus glaubt oder nur, wie es damals üblich ist, den Namen von Jesus als besonders wirkmächtig erkannt hat und ihn und ihn verwendet, um Dämonen auszutreiben. Ja, wenn ihr die Söhne von Sceva in Apostelgeschichte 19 kennt, die sind ein anderes Beispiel für dieses Denken. Aber trotzdem sehen wir hier, dass Jesus erstaunlich offen ist für dieses Wirken. Man sollte seine Aussage deshalb nicht so missverstehen, dass es völlig egal ist, was jemand glaubt und wie er lebt, sondern Jesus reagiert auf die mangelnde Großzügigkeit von Johannes. Johannes hält sich daran auf, dass der andere uns nicht nachfolgt. Es geht ihm um sich selbst, um sein Territorium, um seine Einflusssphäre. Und Jesus fordert seine Jünger auf, Christen oder andere Menschen nicht danach zu beurteilen, ob sie zum eigenen Stamm gehören. Sondern man sollte friedfertig mit denen aus anderen Kreisen umgehen. Man sollte vor allem seine eigene Motivation gründlich testen, wenn man andere kritisiert oder gar ausschließen will. Es geht nicht darum, dass sie uns nachfolgen, sondern dass sie Jesus nachfolgen. So drückt sich Großzügigkeit aus. Der Gedanke der Friedfertigkeit hier im Titel kommt übrigens aus Vers 50, der auch in eurem Handzettel ist. Dort fasst Jesus diesen und dann auch den nächsten Punkt, den wir uns gleich anschauen werden, in dem Aufruf zusammen: Habt Salz unter euch selbst oder in euch selbst und habt Frieden untereinander. Das Prinzip lautet also Gewaltverzicht gegenüber anderen. Frieden halten, wo es möglich ist. Allerdings, wenn wir den nächsten Abschnitt anschauen, nicht unbedingt Gewaltverzicht gegenüber sich selbst. Ja, dort geht es um eine bestimmte Form von Opferbereitschaft, die uns vielleicht das Fürchten gelehrt hat, als wir diesen Abschnitt gelesen haben. Jesus sagt zum Thema Opferbereitschaft: Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hau sie ab. Wenn dich dein Fuß zur Sünde verführt, hau ihn ab. Und genauso mit dem Auge. Es ist besser für dich, sagt Jesus, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und in die Hölle fährst, ins unauslöschliche Feuer. Jesus sagt das im Kontext dieses Mannes, unmittelbar darauf. Er sagt es auch im Kontext der Friedfertigkeit, des Aufrufes, dass man Frieden untereinander hält. Das heißt, die Sünde, die er hier anspricht, konkret mein, ist die Gemeinschaft zerstört. Wenn man sich selbst an erste Stelle stellt, dann fordert Jesus radikale Gegenmaßnahmen gegen das auf, was zur Sünde verführt. Also zum einen ist klar, dass Jesus diese Worte nicht wörtlich meint. Eigentlich müsste man es nicht sagen, aber ich sage es lieber vorsichtshalber trotzdem. Wenn man diese Anweisung Folge leisten würde, was wäre dann am Ende noch von uns übrig? Man würde mit einer Hand anfangen, würde mit der anderen weitermachen und so geht es weiter, bis man, wo hört man auf? Das eigentliche Böse kommt ja aus dem Herzen. Und wie kann man das wegnehmen? Es ist nicht wörtlich gemeint. Aber wie so oft muss man aufpassen, dass man solche Dinge auch nicht relativiert. Jesus will mit diesen Worten schockieren. Er will uns schockieren. Sie zeigen die Ernsthaftigkeit von Sünde auf. Und Jesus fordert ein drastisches Eingreifen, das es uns zum Fürchten bringt. Im Zusammenhang der Bibel verstehen wir die Aussage, denke ich, so, dass unser ganzer alter Mensch sterben muss. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Und das kann nur Gott selbst. Das geschieht, wenn jemand zum Glauben kommt. Der alte Mensch muss sterben, ein neues Leben beginnt in uns, wenn wir zum Glauben kommen. Aber das heißt nicht, dass wir diesen Kampf nicht mit aller Entschlossenheit führen soll. Er heißt, dass wir dazu befähigt werden, ihn mit aller Entschlossenheit zu führen. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Der Grund, warum Sünde so gefährlich ist, ist, dass die Sünde bewirkt, dass man sich um sich selbst dreht. Und dann fehlt es einem an der Großzügigkeit, die Gott die Jesus für sein Reich einfordert. Und das führt dazu, dass man keinen Frieden mit anderen haben kann. Man versucht, sein eigenes Reich zu bauen. Das heißt, um nach außen wahrhaft großzügig zu sein, brauchen wir innere Opferbereitschaft. Wir müssen das abschneiden, was uns dazu bringt, andere abzulehnen und uns selbst an erste Stelle zu stellen. Im dritten Lebensbereich geht es dann um die Ehe und dort denke ich vor allem um immer neue Versöhnungsbereitschaft in der Ehe. Am Anfang von Kapitel 10 wird an Jesus die Frage herangetragen, ob es einem Mann erlaubt ist, sich von seiner Frau zu scheiden oder umgekehrt. Und wieder muss man an der Stelle vorsichtig damit sein, was Jesus nun sagt und was er nicht sagt. Jesus sagt, Scheidung ist nie nach Gottes Plan. Ja, Jesus sagt, Gottes Plan war nie Ehe auf Zeit, war nie Patchwork-Familien. Das ist immer gegen seine guten Absichten, weil man mit einem Schritt zur Scheidung hin letztlich immer sich selbst dient und nicht dem anderen. Ich sollte aber gleichzeitig sagen, Jesus spricht hier nicht zu Opfern von wiederholtem ehelichen Missbrauch oder zu Menschen, deren Partner wiederholt Ehebruch begehen. Er spricht nicht über Extremfälle, sondern von der grundsätzlichen Einstellung, die Menschen offensichtlich haben, dass Scheidung okay ist, einfach Teil des Lebens. Und Jesus sagt dazu, es ist nie besser, dass man getrennte Wege geht. Es ist immer, immer nur ein allerletzter Ausweg. Höchstens in manchen Extremfällen als kleineres Übel. Großzügige Ehepartner im Sinne der Großzügigkeit von Jesus sollten deshalb immer alles in ihrer Kraft Stehende unternehmen, um Versöhnung zu ermöglichen. Und wenn du in einer Beziehung bist, in einer Ehe, in der du kämpfst, in der du dich herausgefordert fühlst, dann will ich dich einladen, dass du mich nach dem Gottesdienst ansprichst. Jude und ich bieten seit längerem immer wieder Ehevorbereitungen, Ehekurse an und die sind auch für dich, wenn du denkst, ich sehe keinen anderen Ausweg oder am besten schon ein ganz schönes Stück davor. Großzügigkeit drückt sich in der Bereitschaft aus, immer von Neuem zu vergeben und zu versöhnen. Das gilt vor allem für die Ehe, in der man so eng miteinander verbunden ist, dass die Bibel ja sagt, man wird eins. Aber es gilt natürlich genauso für jede andere Beziehung. Der nächste Abschnitt dreht sich um Kinder. Und um eine grundsätzliche Zugewandtheit zu Kindern, der ist hier nicht drauf. Und ich möchte ihn an der Stelle auch einfach überspringen, aus zeitlichen Gründen. Wenden wir uns stattdessen der Freigebigkeit zu. Um die geht es im letzten Abschnitt, Freigebigkeit. Als ein reicher Mann, ihr habt den Abschnitt auf der dritten Seite in eurem Handzettel, dort lesen wir, als ein reicher Mann auf Jesus zukommt und ihn fragt, was er tun muss, um ewiges Leben zu gewinnen, nennt Jesus ihm die Gebote. Und mit einem leichten Anflug an Selbstüberschätzung antwortet der Mann, Meister, das habe ich alles seit meiner Jugend eingehalten. Er ist ein moralisch aufrechter Mann. Etwas überheblich vielleicht, aber trotzdem ein moralisch aufrechter Mensch. Und wir lesen ja, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und trotzdem sagt er aber auch zu ihm, eins fehlt dir noch. Eins fehlt dir. Ewiges Leben ist keine Frage, ob man anständig lebt, sondern ob man mit extravaganter Großzügigkeit lebt. Nicht die guten Menschen kommen ins Reich, überspitzt formuliert, sondern die dieselbe Großzügigkeit zeigen wie Jesus. Eins fehlt dir, sagt Jesus. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Jesus sagt das, weil er den Mann liebgewonnen hat. ist ein Ausdruck seiner Liebe. Geh hin, verkaufe alles. Wieder muss man vorsichtig sein, was Jesus sagt und was er nicht sagt. Jesus sagt nicht, dass jeder Mensch alles verkaufen muss, um ihm nachzufolgen. Das würde vielen anderen Teilen der Bibel und im Neuen Testament widersprechen. Gott widerspricht sich nicht. Aber wer sein Vertrauen auf Reichtum setzt, und darum geht es hier, der klammert sich an seinen Besitz wie an einen Gott. Und weil er sich an etwas festhält, ist er immer noch gefangen. Und er kann nicht die extravagante Freigebigkeit an den Tag legen, die Jesus von seinen Jüngern erwartet. Und besonders schockierend ist dabei, dass Jesus genau an dieser freigebigen Haltung hier festmacht, ob jemand zu Gottes Reich gehört. Jesus sagt in Vers 23, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen. Und auch die Jünger erkennen, dass es letztlich eine Unmöglichkeit ist. Sie fragen sich entsetzt, wer kann dann gerettet werden? Sie machen sich Sorgen um sich selbst. Den Jüngern wird klar, dass diese Erwartungen, die Jesus an seine Jünger hat, unmöglich zu erfüllen sind. Und ich frage mich, ob wir uns dessen bewusst sind. Was Jesus von uns möchte, ist völlig unmöglich. Und sie fürchten sich, die Jünger. Christliche Nachfolge ist zum Fürchten, wenn man sie aus eigener Kraft versucht. Man wird garantiert scheitern. Und für Nachfolger, die sich deshalb vor der Nachfolge fürchten, weil sie sich der Konsequenzen so bewusst sind, für die hat Jesus eine gute Botschaft. Es ist die Botschaft von Gottes eigener Großzügigkeit in unserer Errettung. Unser letzter Punkt lautet, aus Gottes Großzügigkeit leben. Jesus ist niemand, der um den heißen Brei herumredet. In Vers 27 bestätigt er die schlimmsten Befürchtungen seiner Jünger und er sagt, genau, bei den Menschen ist es unmöglich. Niemand kann sein eigenes Herz herausoperieren und ein verhärtetes Herz gegen ein weiches austauschen. Das ist unmöglich. Aber, sagt Jesus, nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn jemand gerettet wird, wenn jemand sich irgendwie großzügig verhält, dann ist es nur einem zu verdanken, diesem großzügigen Gott, der uns schenkt, was wir uns nicht selbst geben und uns nicht selbst nehmen können. Wir müssen es uns von Gottes Großzügigkeit schenken lassen. Gott will Menschen retten, er will seine Ewigkeit mit uns teilen und deshalb macht er das Unmögliche möglich. Er macht es möglich, dass Menschen über sich selbst hinauswachsen und sich selbst aufgeben. Gott macht das Unmögliche möglich. Und das erleben wir jeden Tag neu. Wir erleben es, wenn jemand in der Gemeinde sich großzügig verhält. Dann war Gott am Wirken und hat in ihm etwas verändert. Er hat ihn oder sie, dem großzügigsten Menschen, ein kleines bisschen ähnlicher werden lassen. Er hat ihn befreit von falschen Göttern oder zumindest ein kleines bisschen von ihrem Zug, zu einem Leben, in dem das Reich Gottes sichtbarer wird. Wenn wir Großzügigkeit in der Gemeinde sehen, dann wissen wir, hier ist Gott am Wirken. Jesus spricht also die Fürchte der Jünger an und schenkt ihnen neue Hoffnung, und zwar damit, dass es nicht von ihnen abhängt, sondern von Gott, der es möglich macht, dass ein alter Mensch stirbt und ein neuer Mensch zum Leben erweckt wird. Petrus ist diese sehr allgemeine Zusage von Jesus ein bisschen zu schwammig. Und das sieht man an seiner tiefen Verunsicherung, mit der er in Vers 28 noch einmal fragt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Er möchte von Jesus hören, ja, ihr seid gerettet. Du bist gerettet. Und Jesus antwortet tatsächlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Aber viele Erste werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Erkennt ihr die gemischte Botschaft? Zum einen ruft Jesus dazu auf, dass man sich dahinter klemmt, dass man an seiner Großzügigkeit arbeitet. Viele Erste werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Man sollte dieses Thema nicht einfach links liegen lassen. Aber gleichzeitig sagt Jesus, man darf Gottes Großzügigkeit nie unterschätzen. Er wird alles, was wir für das Reich Gottes aufgeben, aus seiner Macht, hundertfach zurückgeben. Großzügig leben lohnt sich, weil Gott ein großzügiger Gott ist, der uns überreichlich belohnen wird. Und er sagt ausdrücklich, schon hier werden wir das spüren. Hier und im ewigen Leben. Petrus macht sich Gedanken, ob er genug tut, um gerettet zu werden. Und Jesus verweist auf die Großzügigkeit Gottes. Es hängt nicht an der Großzügigkeit von Petrus oder irgendeinem anderen Jünger. Es ist wichtig, dass sie mitarbeiten, dass sie danach streben, Erste zu sein. Aber letztlich kommt die Kraft von Gott und die Motivation kommt von Gott, weil am Ende ein großer Lohn wartet. Also lasst uns dranbleiben und in Großzügigkeit wachsen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass Großzügigkeit uns selbst viel mehr gibt, als wir aufgeben, hundertfach. Und was Gott damit anspricht, ist der Segen, den die Gemeinde für diejenigen darstellt, die selbst etwas aufgeben. Hundertfach empfangen wir es zurück, das haben wir hier. Ein Saal voller Brüder, Schwestern, Väter, Mütter und so weiter. Das ist der Segen, den Jesus uns hier und jetzt schon verspricht. Denn Gott ist ein großzügiger Belohner. Und seine Großzügigkeit kennt keine Grenzen. Wenn man den Blick auf sich selbst gerichtet hat, dann dreht man sich im Kreis. Dann fragt man sich, was ist für mich drin? Und dann ist Christsein zum Fürchten. Man kommt in der Nachfolge nicht voran. Wenn man dagegen den Blick auf den großzügigsten Menschen richtet, der je gelebt hat, auf Jesus Christus, dann kann man aussteigen aus dem Hamsterrad. Dann gewinnt Nachfolge an Tempo. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott denen, die an Jesus glauben, in seiner Großzügigkeit alles gibt, um selbst großzügig zu sein. Also lasst uns beten, dass Gott uns Kraft und Entschlossenheit für diesen konsequenten Weg der Nachfolge gibt und lasst uns besonders daran arbeiten, dass wir großzügig sind in diesen Bereichen und in allen, die uns sonst noch diese Woche begegnen. Lasst uns beten. Allmächtiger Vater, wir preisen dich für deine wunderbare Großzügigkeit, die wir vor allem in Jesus Christus erkennen. Danke für seine Großzügigkeit, dass er sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Vater, wir danken dir, dass die Ersten im Himmelreich nicht die sind, die einen hohen Status haben, die hier in diesem Leben etwas gelten oder die besonders Intelligenten. Wir danken dir, dass es allein daran liegt, wie wir dir nachfolgen, ob wir deine extravagante Großzügigkeit in unserem Leben der Nachfolge zum Ausdruck bringen. Wir bekennen dir, dass es unmöglich für uns ist, das aus eigener Kraft zu tun. Und deshalb bitten wir dich um dein Erbarmen über uns, dass du uns füllst, von neuem füllst mit deinem Geist, damit auch wir diese Großzügigkeit leben können und damit zum Wegweiser für andere werden können, zum Wegweiser auf dich und in dein Reich. In Jesu Namen. Amen.